Diese Predigt ist speziell für dich. Die habe ich extra für dich geschrieben. Frui Deo, genieße Gott. Den Kerngedanken dieser Predigt habe ich so zusammengefasst. Gott liebt es, wenn wir seine Nähe suchen. Dafür brauchen wir keinen besonderen Grund und wir müssen auch nichts dafür leisten. Wir dürfen einfach so zu ihm kommen, uns an seiner Gegenwart erfreuen. Gott zu genießen schenkt uns einen tiefen inneren Frieden, der selbst dann bestehen bleibt, wenn alles um uns herum den Bach heruntergeht. Wenn ihr eine Bibel dabei habt, schlagt sie bitte mit mir auf, und zwar in der Apostelgeschichte und dort das Kapitel 17, die Verse 27 und den Anfang von 28. Also Apostelgeschichte, Kapitel 17, die Verse 27 und 28. Ich lese sie nach der neuen Genfer Übersetzung. Mit allem, was Gott tat, wollte er die Menschen dazu bringen, nach ihm zu fragen. Er wollte, dass sie, wenn irgend möglich, in Kontakt mit ihm kommen und ihn finden. Er ist ja für keinen von uns in unerreichbarer Ferne. Denn in ihm, dessen Gegenwart alles durchdringt, leben wir, bestehen wir und sind wir. Was wird in diesem Text gesagt, was Gott wichtig ist? Alles, was Gott hier auf dieser Erde getan hat und tut, das macht er, damit wir uns für ihn interessieren, weil er möchte, dass wir ihn suchen und dass wir ihn finden, dass wir in Kontakt mit ihm kommen und mit ihm leben. Er möchte, dass wir uns von seiner Gegenwart durchdringen lassen und dass wir diese Gegenwart auch genießen können. Von Anfang an war das seine Absicht mit den Menschen, dass wir seine Gegenwart spüren und uns darin wohlfühlen, dass wir gerne Zeit mit ihm verbringen und dass wir uns an seiner Schöpfung erfreuen. Seine Gegenwart ist das Wichtigste und das Größte, was wir in unserem Leben finden können. Und ich bin davon überzeugt, dass jeder diese Sehnsucht in sich hat, weil Gott uns einfach so geschaffen hat, weil es am Anfang ganz selbstverständlich so war, vor dem Sündenfall. Durch diesen Riss in der Menschheitsgeschichte haben wir uns eigenmächtig von Gott entfernt. Und dadurch haben wir unser eigentliches Zuhause verloren. Und dieses Vakuum, das ist uns mal mehr und mal weniger bewusst. Bei manchem ist diese Sehnsucht und dieses Bewusstsein unter einem Berg aus Stress, Zeitnot und allerlei Alltagsanforderungen verschüttet. Dadurch wird dieses Gefühl übertönt und auch betäubt. Aber wenn wir mal ganz konzentriert in uns horchen, dann werden wir diese Sehnsucht finden. Und wenn wir dieser Sehnsucht Raum geben, dann wird sie uns zu Gott führen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn es heißt, dass du Gott genießen sollst und kannst. Vielleicht denkst du, dass sich das nicht gehört. Vielleicht spürst du so ein Pflichtbewusstsein in dir, das dir vermittelt, genießen, das klingt doch so nach unterlassenen Pflichten und dann kann das doch irgendwie nicht richtig sein. Schauen wir doch mal darauf, wie Gott es selbst macht. Geht er immer nur seiner Pflicht nach oder genießt er auch mal? Und da finden wir schon eine Antwort ganz vorne im Schöpfungsbericht. Was wird denn da von Gott berichtet, wie er an jedem Tag, was er da an jedem Tag am Ende dieses Tages tat? Gott sah es an und er freute sich, denn es gefiel ihm. Gott hat also nicht erst nur am siebten Tag geruht, sondern an jedem Tag hat er innegehalten und sich an dem erfreut, was er gemacht hat. So viel Zeit muss einfach sein. Den Menschen hat er damals in den Garten Eden gesetzt. Weißt du eigentlich, was Eden heißt? In der Bibel lohnt es sich immer, danach zu fragen, welche Bedeutung die Namen haben, denn die sind oft sehr vielsagend. Für Eden gibt es mehrere Übersetzungsmöglichkeiten. Treffend finde ich diese: Heimat der Freude. Da, wo Gott also den Menschen hinstellt, da ist die Freude zu Hause. Die Pflicht und im Schweiße deines Angesichts, die kamen erst nach dem Sündenfall. Die haben wir uns selber eingebrockt. Gottes Absicht ist es, uns ein Zuhause zu schenken, ein Zuhause der Freude. Und dorthin möchte er uns auch wieder zurückführen. Wenn wir ihn lassen, dann können wir selbst so ein Garten sein, in dem er wohnt und den er bebaut, damit wir wieder so werden, wie er uns ursprünglich gedacht hat. Und damit andere sehen in uns, wie gut es Gott mit uns meint. Bei der Gegenüberstellung von Pflichtbewusstsein auf der einen Seite und Gottes Gegenwart genießen auf der anderen, da muss ich an die Geschichte von Martha und Maria denken. Da trifft ja beides knallhart aufeinander. Und was sagt Jesus dazu? Martha, Martha, du bist um so vieles besorgt und machst dir so viel Mühe. Nur eines aber ist wichtig und gut. Maria hat sich für dieses eine entschieden und das kann ihr niemand mehr nehmen. Maria hatte einfach nur die Nähe von Jesus gesucht und seine Gegenwart genossen. Und Jesus sagt dazu, dass sie es richtig gemacht hat. Er nennt es sogar der bessere Teil. Gegenwart ist ein schönes deutsches Wort. Es hat sogar einen christlichen Hintergrund und leitet sich ab von der Gegenüber Wartende. Es ist Gott, der gegenüber wartet, auf dich wartet. Es bedeutet ihm viel, Zeit mit dir zu verbringen. Vielleicht war es unausgesprochen auch das, was Jesus Martha sagen wollte. Martha, ich habe gegenüber auf dich gewartet. Ich habe dich vermisst in unserer Runde. Ich dachte, wir genießen die gemeinsame Zeit. Aber du warst so am Machen und Tun. Glaubst du etwa, ich bin gekommen, um dir zur Last zu fallen? Du warst so beschäftigt und wir alle hier haben dich wirklich vermisst. An anderer Stelle sagt Jesus, ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Und weiter, wenn jemand in mir bleibt und ich in ihm, so trägt er reiche Frucht. Wie kommt dieses Bild bei euch an? Ist das ein Arbeitsauftrag oder ist das ein Bild für Nähe? Was muss denn eine Rebe tun, um Frucht zu bringen? Muss sie sich anstrengen? Nein, sie muss einfach nur dranbleiben und dann bekommt sie Kraft und sie bringt Frucht. Wenn Jesus das irgendwie anders gesehen hätte, dann hätte er vielleicht sagen müssen, ich bin das Reck und ihr seid die Turner oder ich bin das Rad und ihr seid die Hamster. Aber nein, das hat er nicht gesagt, sondern wir gehören zusammen wie Weinstock und Rebe. Vieles in deinem Leben beruht auf Leistung, aber nicht die Beziehung zu ihm. Eine wichtige Botschaft des Glaubens ist, dass es überhaupt nicht um deine Anstrengungen geht, sondern um seine. Es ist vollbracht. Es ist wirklich alles vollbracht, damit du bei deinem Gott zur Ruhe kommen kannst. Es ist kaum zu glauben, wie schwer wir uns damit tun, das anzunehmen. Doch Jesus hat bereits alles getan. Und wenn du doch daran zweifelst, dass Jesus schon alles getan hat, dann mach doch mal einen Vorschlag, was Gott noch tun muss, damit du dir endlich sicher sein kannst, erlöst zu sein. Fest steht, er will dir deine Last nehmen, auch die Last frommer Produktivität. Hör auf damit, immer alles richtig machen zu wollen. Genieß Gott doch einfach mal. Von ihm sind wir zur Freiheit berufen. Und das, wie uns die Bibel ausdrücklich sagt, durch Gnade. Also nicht durch eigene moralische Leistung, nicht durch Anstrengung, nicht durch Höchstleistung, nicht durch Verpflichtung, sondern alles ist geschenkt. Das ist die Botschaft, die gleichzeitig so schön und so ungewöhnlich ist, dass die Menschen sie einfach nicht kapieren, einfach nicht fassen können. Wir sind zwar irgendwann mal aus Ägypten herausgekommen, aber Ägypten steckt noch tief in uns drin. Die Menschen glauben, das kann doch nicht wahr sein. Etwas, was so kostbar und so schön ist, das kann doch nicht kostenlos sein. Das muss doch irgendwie verdient und erarbeitet werden, so wie wir in Ägypten auch für unser Essen geschuftet haben. Bei Gott ist es aber gerade umgekehrt. Was von Gott kommt, ist immer kostenlos und es kann nicht verdient werden. Eine große Entspannung, eine herrliche Freiheit. Und dazu gehört auch ein Wort aus Galater 5. Mit diesem Brief beschäftigen wir uns ja auch gerade im Bibelgespräch. Und dort im Vers 13 heißt es einfach nur, ihr seid zur Freiheit berufen. Und das meint, weil es im Galaterbrief steht, so von der Textumgebung her vor allem, frei sein von Moralgesetz, frei sein von sittlicher Leistung, keine Opfer bringen, in dem Sinne, dass wir durch Opfer etwas erreichen wollen bei Gott. Keine frommen Pflichten und auch keine Selbsterlösung, sondern totale Freiheit durch den Glauben als geschenkte Freiheit. Wenn das kein Grund zur Entspannung und zur Freude ist, dann weiß ich nicht, woran wir uns überhaupt erfreuen könnten. Evangelium heißt doch frohe Botschaft oder Botschaft der Freude. Wenn wir nur pflichtbewusst und nüchtern herumlaufen, dann verkörpern wir das nicht. Dann wirken wir freudlos. Und wie passt das zu einer Botschaft der Freude? Wie ansteckend ist es, wenn wir verbergen, wofür uns Gott eigentlich geschaffen hat? Stell dir vor, ein Kollege animiert dich, mit deinem Partner mal wieder ein Wochenende in Venedig zu verbringen. Dazu war der Kinder wegen oder wegen manch anderer Anforderungen schon lange keine Gelegenheit mehr, so unbeschwert Zeit zu zweit miteinander zu verbringen. Wenn du das dann deinem Partner vorschlägst und der dich fragt, ja sag mal, wie kommst du denn plötzlich da drauf? Und du dann sagst, ja, das muss wohl mal wieder sein und mein Kollege meint auch, dass das jetzt mal wieder dran wäre, dann klingt das so schrecklich nach Pflichtbewusstsein, das irgendwie erfüllt werden muss, dass der Funke mutmaßlich nicht auf deinen Partner überspringen wird. Und wie anders wäre es, wenn dein Partner dir abspüren würde, wie gern du mit ihm Zeit verbringen möchtest und wie sehr du dich darüber freust, wenn dazu Gelegenheit ist. Dann müsste es noch nicht mal Venedig sein. Dann ist der Schauplatz sowas von zweitrangig. Das kann dann sogar eine Frittenbrude oder eine Pension in Castrop-Rauxel sein. Völlig egal. Hauptsache, ihr beiden seid zusammen. Und so ist es auch mit Gott. Du bist ihm immer willkommen, zu jeder Zeit und an jedem Ort. Ob du fröhlich bist oder traurig, entspannt oder wütend, ob du gerade frisch gebadet hast oder verschwitzt vom Sport kommst, ob gerade alles Paletti bei dir ist oder dir die Sorgen über den Kopf wachsen. Wenn du mit ihm Zeit verbringen möchtest, dann ist er für dich da und er freut sich darüber. Und dabei schaut er auch nicht auf seine Uhr, so nach dem Motto, der Nächste bitte, ich habe noch mehr zu tun. Er hat alle Zeit der Welt und er widmet sie dir, wenn du das möchtest. Du kannst allem entfliehen, was dich nervt, was dich belastet oder bedrängt. Spring und du landest in seinen liebevollen Armen. Er fängt dich auf. Das ist ganz sicher. Das ist etwas, was du erfassen sollst und noch besser, was dich erfassen soll. Er hält dich und dein Leben in seinen Händen. Genieß das. Du kannst auch ohne Absicht zu ihm kommen. Es ist sogar gut, wenn du mal ohne Absicht zu ihm kommst. Wie findest du das denn, wenn einer immer nur zu dir kommt, wenn er was von dir möchte? Das ist auf Dauer nicht wirklich befriedigend. Irgendwann fühlst du dich ausgenutzt, weil das dann irgendwie eine schräge Beziehung ist. Oft entstehen die schönsten Begegnungen ungeplant. Man sagt auch, wer ein Gespräch vorbereitet, der verhindert es. Das soll jetzt nicht heißen, dass du dich auf ein Gespräch mit Gott nicht und niemals vorbereiten sollst. Was ich sagen will, ist, dass es nicht immer so sein muss. Fühl dich frei, zu ihm zu gehen, egal, ob du vorbereitet bist oder nicht. Dann hast du mich richtig verstanden. Denn sonst stehst du dir womöglich selbst im Weg und denkst andauernd, dass jetzt gerade kein guter Zeitpunkt wäre, zu ihm zu gehen. Resultat wäre dann, dass du weniger und weniger Kontakt mit ihm hast. Das ist eindeutig die falsche Richtung. Es gibt ausschließlich geeignete Momente, mit Gott in Verbindung zu treten. Und wenn du mal das Gefühl hast, dass es irgendwie anders wäre, dann mach dir das bitte bewusst. Gott möchte an jedem Moment deines Lebens teilnehmen. Jetzt sagst du vielleicht, tut er doch. Er sieht doch alles. Warum soll ich denn dann zu ihm hingehen und ihm von mir erzählen? Ich glaube, dass seine Antwort auf diese Frage lauten würde, weil ich viel lieber von dir selbst höre, was du erlebst und was du dabei empfindest. Dein subjektives Empfinden liegt mir viel mehr am Herzen als das, was ich objektiv beobachten kann. Die letzten lauen Sommerabende, die schönen Momente mit dem oder der Liebsten, die Zeiten, in denen man einfach nur da sitzt und die Gedanken schweifen lässt. Nicht, um dadurch irgendwie wieder fit zu werden für neue Taten und neue Aufgaben, sondern absichtslos, zweckfrei, einfach nur so. Diese Art des Zusammenseins und diese Art des Genießens, die hat ganz viel mit Gott zu tun. Frui Deo, non uti Deo. Das heißt, Gott zu genießen und ihn nicht zu gebrauchen. Einfach an Gott zu glauben, einfach ihm zu vertrauen, einfach Gott zu lieben. Dieser Satz erinnert uns daran, worin all unser Genießen des Lebens seine Wurzel hat. Nämlich daran, dass wir unser Leben als ein unglaubliches Geschenk aus Gottes Hand verstehen. Ein wunderbares Geschenk, das es zu genießen und zu schützen gilt. Das steht uns allen offen, wenn wir still sind, da sind, bei uns sind und in Gottes Nähe. Dann wird unsere Seele von Freude durchgekitzelt. Dann genießt du Gott, dann lässt du dich von Gott lieben und so blüht seine Liebe in dir auf. Die Bibel ist voll davon, dass es uns gut gehen soll, dass wir uns freuen sollen. Hier mal eine kleine Auswahl aus Nehemia 8, Vers 10. Die Freude an Gott ist eure Stärke. Und im Psalm 16, Vers 11, gerichtet an Gott: Du zeigst mir den Weg, der zum Leben hinführt. Und wo du bist, hört die Freude nie auf. Aus deiner Hand kommt ewiges Glück. Johannes 10, Vers 10. Jesus ist gekommen, damit wir Leben haben, und zwar ein gutes, volles, glückliches Leben. In Philipper 4, Vers 4. Freut euch, was auch immer geschieht. Freut euch darüber, dass ihr mit dem Herrn verbunden seid. Und noch einmal sage ich, freut euch. Da ist sie wieder, diese Verbindung, von der vorhin schon die Rede war. Mit dem Herrn verbunden sein, das ist wichtig. Isaac Newton hat mal gesagt, wir müssen das Evangelium nicht lesen, wie ein Notar ein Testament liest, sondern so, wie es der rechtmäßige Erbe lesen würde. Er sagt sich bei jedem Satz voller Freude, das ist alles für mich, das ist alles für mich, freut euch mit mir und erbt auch. Dann ist unsere gemeinsame Freude vollkommen. Geteilte Freude ist ja bekanntlich doppelte Freude. Und wie schade, wenn dieser Freude etwas im Wege steht, wohl möglich man selbst. Beim Gleichnis vom verlorenen Sohn möchte sich der ältere Bruder nicht darüber freuen, dass der Jüngere wieder da ist. Obwohl der Vater ihn dazu auffordert, sich mit ihm zu freuen, kommt er dem nicht nach, sondern er bleibt lieber in seiner Schmollecke. Und noch nicht mal das Mastkalb kann ihn locken. Und so bringt er sich um jeden Genuss. Und noch schlimmer als das, er beschämt den Vater mit seinem Verhalten. In Lukas 15 sind ja noch mehr Gleichnisse zu finden, wo es um Verlorenes geht. Verlorene Schafe, verlorene Münzen. Und die jeweils nach dem Wiederfinden mit der Aufforderung enden: Freut euch mit mir. In unserem Bibelstudienheft stand Ende Mai dazu dieser Satz: Die Freude Gottes nicht teilen zu können, bedeutet jedoch, ihn nicht zu verstehen, ihm entfremdet zu sein. Ich denke, das gilt es auf jeden Fall zu vermeiden. Und übrigens, der jüngere Sohn im Gleichnis vom verlorenen Sohn, der wollte mit Pflicht sein Fehlverhalten wieder gut machen. Als Tagelöhner wollte er arbeiten, aber der Vater hatte etwas Besseres für ihn. In dem Sohn hatte sich wieder Ägypten ausgebreitet, doch der Vater schenkt ihm Freiheit. Ein anderer Gedanke: Gott hat so viele schöne Dinge geschaffen, und ich frage mich, wie muss er sich fühlen, wenn wir einfach nur unachtsam daran vorbeigehen? Auch hier besteht die Gefahr einer Entfremdung. Wenn wir den ganzen Tag nur vor irgendwelchen Bildschirmen hocken, gar nichts mehr mitbekommen von der Natur, dann geht das auch gegen unsere eigene Natur und damit letztendlich auch gegen unseren Schöpfer. Dann fehlt uns das natürliche Umfeld und es fehlt uns der Genuss daraus, den Gott für uns dort hineingelegt hat. Gott hat dir und mir auch eine Gemeinde geschenkt, weil wir Gemeinschaft brauchen und darauf ausgelegt sind. Für mich ist meine Gemeinde ein riesengroßer Schatz. Wenn ich irgendwo anders predige, so wie heute, dann fahre ich meist noch hinterher rüber in meine Gemeinde, um meine Geschwister dort zu treffen, weil ich einfach nicht so lange auf sie verzichten möchte, weil ich mich für sie interessiere und gerne mit ihnen zusammen bin. Und auch die weltweite Gemeinde ist mir gerade in letzter Zeit besonders wichtig geworden. Ich habe 4 Kinder und die sind schon groß, die düsen durch die Welt rum, sehen viel mehr, als ich jemals gesehen habe. Und meine älteste Tochter war zuletzt gerade in Chile, ziemlich weit weg, 11 Busstunden südlich von Santiago de Chile. Und ich war dabei entspannt und viele haben mich gefragt, warum bist du so entspannt? Und ich habe ein bisschen darüber nachgedacht und bin darauf gekommen, wenn es irgendwie ein Problem gegeben hätte, ich hätte immer irgendeinen Adventisten in ihrer Nähe gewusst, den ich hätte anrufen können, das Problem schildern können und der mir und meiner Tochter bestimmt geholfen hätte an der Stelle. Und auch wenn es uns irgendwohin in die Welt verschlägt, wir finden immer Geschwister, auf die wir treffen, die uns freundlich aufnehmen und mit denen wir uns halt spontan verbunden fühlen können. Nun kann es aber auch Geschwister geben, die dir ein Dorn im Auge sind, mit denen du schlecht klarkommst, wegen denen du womöglich seltener in den Gottesdienst kommst oder sogar auf das Abendmahl verzichtest, weil es dort eine Unvergebenheit gibt, die sich in dir breit macht und die du einfach nicht loswirst. Ob das nun Leute in der Gemeinde sind oder anderswo, da habe ich einen Rat für dich. Sieh die Menschen nicht an, wie sie sind, sondern mach dir vielmehr bewusst, wie sie in und durch Jesus werden können. Das wirft ein ganz anderes Licht auf sie und es macht dir es deutlich einfacher, mit ihnen auszukommen. Und ein weiterer Rat könnte sein: Mach dir bewusst, dass du selber Fehler machst und Gott sie dir alle vergibt. Das ist doch auch entspannend. John Ortberg hat gesagt: Gott hat uns nicht dazu geschaffen, dass wir durchs Leben gehen und verzweifelt versuchen, Fehler zu vermeiden. Manchmal haben wir nicht ausreichend verstanden, was uns die Bibel eigentlich sagen will. Dass Christsein nicht einfach nur bedeutet, jetzt tue ich ganz viele böse Dinge nicht mehr. Früher, wenn jemand zum Glauben fand, dann klang sein Zeugnis vielleicht so: Nun bin ich bei Jesus, ich rauche nicht mehr und ich trinke nicht mehr und ich tue dies nicht mehr und ich tue das nicht mehr. Und dann kam da so eine sehr, sehr lange Liste lauter Dinge, die er nicht mehr tut. Und wir waren alle sehr beeindruckt, was dieser Mann doch für ein erfülltes Leben vorher hatte und wovon er sich alles abgewandt hat. Aber manchmal kam so ein bisschen die Frage auf: Sag mal, was machst du jetzt eigentlich den ganzen Tag? Dabei ist doch Jesus Nachfolge durch und durch etwas Aktives und nichts Passives. Die Menschen wissen selbst, dass sie in Sünde leben. Das müssen wir ihnen nicht noch sagen, sondern das Gegenteil. Wie geht denn ein Leben mit Gott? Was machen wir mit Gott, was wir vorher nicht getan haben? Das ist doch die spannende Frage. Wie geht also ein Leben mit Gott? Die Antwort darauf finden wir auch in der Bibel, denn da heißt es häufiger mal: Er wandelte mit Gott. Zum Beispiel bei Henoch lesen wir das. Aber was heißt denn das? Er wandelte mit Gott. Glaube bedeutet, sich auf den Weg zu machen. Und Glaube bedeutet, mit Gott unterwegs zu sein auf diesen Wegen. Durch das Leben in die Richtung, die uns Gott zeigt und in die er uns beruft. Manche denken oder dachten, dass Gott uns Wege erspart. So, wenn wir an Gott glauben und seine Kinder sind und bestimmte Dinge tun, die er von uns will, dann erspart er uns Wege, so der Gedanke. So, lieber Gott, kannst du uns das nicht ersparen? Und Gott sagt, nö, Glaube bedeutet nicht, dass ich euch Wege erspare, sondern Glaube bedeutet, dass ihr euch auf den Weg macht und dass ihr mich mitnehmt. Gott ist nicht der, der uns allen Kram aus dem Weg schafft, die Steine aus dem Weg räumt oder Wege erspart. Wir selbst könnten uns manchen Weg ersparen, wenn wir auf Gott hören würden. Das ist noch eine andere Betrachtung. Aber Gott ist jemand, der möchte jeden Weg mit uns gehen. Diese ganz normalen Wege. So oft in den Situationen des Lebens schreien Leute zu Gott und sagen, hol mich heraus. Und Gott sagt dann, hey du, bring mich doch da rein. Ich will, dass du da bist an dieser Stelle auf diesem Weg. Bring mich da rein und wir können zusammen etwas schaffen und bewegen. Dadurch, dass Gott immer mit dir geht, ist überall dort, wo du hingehst, Reich Gottes. Ist das nicht ein schöner Gedanke? Und dieses Reich Gottes besteht aus Gerechtigkeit, aus Friede und Freude im Heiligen Geist. Ich finde, das klingt ziemlich attraktiv, oder? So wirst nämlich auch du ansteckend und zeigst anderen, wie man Gott genießen kann. Wenn man einen Rosengarten besucht, dann haftet einem hinterher ein leichter, lieblicher Geruch von Rosen an. Und in der Gemeinde, da sind wir, da seid ihr, diese Rosen. Und wer bei uns zu Besuch war, der soll so ein bisschen Duft mitnehmen. Ich wünsche mir, dass es hier bei euch so ist. Gott sieht dich an wie eine Blume und er möchte dir viel schenken, zum Beispiel einen Ort der Zuflucht. Das wird in Psalm 57, Vers 2 so schön ausgedrückt. Da wendet sich der Psalmschreiber an Gott und sagt, bei dir suche ich Zuflucht. Bei dir bin ich geborgen wie ein Küken, das sich unter die Flügel seiner Mutter flüchtet, bis das Unwetter vorbeigezogen ist. Und Unwetter wird es auch weiterhin in deinem Leben geben. Gott verspricht keine Verschonung von Krisen, aber er verspricht Geborgenheit. Ernst Ferstel sagt, ein erfülltes Leben ist keine Folge der Erfüllung aller Wünsche. Es ist die Frucht eines mit Liebe erfüllten Herzens. Und das ist ein weiteres Geschenk, ein mit Liebe erfülltes Herz. Ich finde, das übertrifft doch alle materiellen Wünsche. Und er will dir Gutes zusprechen. Er möchte dich segnen, wie in dem Text aus 2. Timotheus. Darum bitte ich dich, lass Gottes Gabe voll in dir wirksam werden. Du hast sie bekommen, als ich dir segnend die Hände auflegte. Denn Gott hat uns keinen Geist der Furcht gegeben, sondern sein Geist erfüllt uns mit Kraft, Liebe und Besonnenheit. Und er lässt dich auch die Kraft der zukünftigen Welt spüren. Das wird uns im Hebräerbrief und anderen Bibeltexten versprochen. In Psalm 85, Vers 11 heißt es, Liebe und Wahrheit haben sich verbündet, Gerechtigkeit und Frieden küssen sich. Stell dir das mal bildlich vor. Und Johannes 1, Verse 16 und 17, aus seinem göttlichen Reichtum hatte er uns immer und immer wieder mit seiner grenzenlosen Liebe beschenkt. Durch Mose gab uns Gott das Gesetz mit seinen Forderungen, aber durch Jesus Christus schenkte er uns seine vergebene Liebe und Treue. Die Forderungen, von denen hier die Rede ist und die ich als Aufforderung verstehe, sind durch vergebene Liebe und Treue abgelöst. Das Wort Tora wird in der Bibel ja stets mit dem Wort Gesetz übersetzt, was eigentlich schade ist, denn man kann es ebenbürtig auch mit Unterweisung übersetzen. Und das meint die Unterweisung zu einem besseren Leben. Weg vom Ich muss hin zum Ich möchte das und es wird mir durch Gott und mit seiner Hilfe immer besser gelingen. Die Worte Amen und Halleluja haben es in die deutsche Übersetzung geschafft, dieses vielschichtige Wort Tora leider nicht. Und wir brauchen auch keine Angst mehr zu haben. Das steht ganz deutlich im 1. Johannesbrief. Wo die Liebe regiert, hat die Angst keinen Platz. Gottes vollkommene Liebe vertreibt jede Angst. Angst hat man nämlich dann, wenn man mit einer Strafe rechnen muss. Wer sich also noch vor dem Gericht fürchtet, bei dem ist die Liebe noch nicht zum vollen Durchbruch gekommen. Merkst du, wie viel diese Texte mit dir persönlich zu tun haben? Was in der Bibel steht, steht nicht vorrangig da, weil es irgendwann mal passiert ist und wir erfahren sollen, wie das war damals, sondern es steht da, damit es auch heute Tag für Tag passiert, sich in deinem Leben auswirkt und fortsetzt. Und das tut es, wenn ich mich Gott, diesem herrlichen Gott öffne, wenn ich Zeit mit ihm verbringe, wenn ich ihn in mein Leben lasse, wenn ich ihn genieße und das, was er mit mir vorhat, wenn ich dem Raum gebe. Mein großer Wunsch ist, dass alles das passiert und eintritt, was Gott für mich geplant hat. Und das ist auch mein großer Wunsch für dich. Was kann es denn Besseres geben, als wenn das passiert, was Gott für dich vorbereitet hat? An Gott glauben heißt, alles von Gott zu empfangen. Das Leben, die Beziehungen, in denen wir stehen, unsere Umwelt, das Finanzielle, unsere Berufung, die Grenzen, auch das Leid und die Rettung, die er für uns vorbereitet hat. Einfach alles gehört dazu. Und so sagt Jesus uns ganz, ganz deutlich, wenn du dich auf Gott konzentrierst, dann kommt er auch in deinen Alltag. Und wenn du Gott erleben willst, dann mach Gott zum Mittelpunkt deines Lebens und zum Höhepunkt deines Tages. Wende dich Gott zu und göttliches Glück macht sich in deinem Leben breit. Schon im Alten Testament verwendet Gott diesen Begriff für göttliches Glück, Shalom. Und er sagt, das ist das, was ich dir schenken möchte. Das ist Lebensniveau, das auch ohne Geld funktioniert. Das ist Liebe, die auch ohne Bedingungen wertvoll ist und stark. Shalom, das ist Frieden und meint eine tiefe Befriedigung, tiefes inneres Glück. Da kann alles um dich herum den Bach heruntergehen, aber dieses Glück bleibt. Wende dich Gott zu, genieße seine Gegenwart und göttliches Glück wird sich in deinem Leben ausbreiten. Shabbat Shalom. Amen.